Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. In der letzten Folge ging es um stationäre Hilfen zur Erziehung. Heute geht es um die Vollzeitpflege. Ihr wisst ja, von den Paragraphen sind wir ungefähr immer rund um 30. Jetzt sind wir bei 33. Das ist ja ein Feld, wo es sehr viele unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. Bereitschaftspflege, Verwandtenpflege, Erziehungsstellen. Da soll es heute mal darum gehen, zu gucken, wie viele junge Menschen sind da. Und ich sitze natürlich nicht alleine hier am Tisch. Jana und Mike sind natürlich auch da. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallöchen.
Und ja. Ja, Mike, fang du doch mal an.
Soll ich anfangen?
Ja, fang du doch mal an. Ja. Was gibt's noch für so Pflegeformen? Olli hat gerade schon was gesagt und ist damit eingestiegen.
Ne? Ja. Ja, also grundsätzlich glaube ich erstmal sind wir beim Paragraph 33, ne? Und ich glaube im Vergleich zur Heimerziehung ist erstmal der Unterschied erstmal nicht da, dass die Kinder werden auch quasi Tag und Nacht quasi betreut, aber eben in einer anderen Familie. Das ist, glaube ich, das, was so der Kernpunkt ist bei der Vollzeitpflege und die verschiedenen Formen. An der Stelle finde ich nochmal spannend, weil ich hatte letztens beim LVR noch ein Gespräch mit der Kollegin Maike Förster. Schöne Grüße an der Stelle. Das ist hier mein persönlicher Markus-Lanz-Moment. da hatten wir in anderen Kontexten irgendwie einen Austausch und fand das mega spannend, weil ich selber gedacht habe, okay, es gibt doch eigentlich nur diese Pflegefamilie, denke ich mir, hat man sofort ein Bild im Kopf, ne? Die Pflegefamilie. Und dann fand ich echt spannend, dass es wahnsinnig viele unterschiedliche Formen gibt, wie zum Beispiel die Bereitschaftspflege, was ja so ein bisschen auch in Fällen von Inobhutnahme, ja, wo dann die Kinder kurzfristig schnell, wenn klar ist, das Kind muss irgendwo hin und der Jugendamtsmitarbeiter kann das Kind nicht mehr nach Hause nehmen. Auch solche Fälle soll es ja schon gegeben haben.
Häufig auch Säuglinge.
Ja, ja, genau. Und
da ist es ja besonders schwierig. Die kann man nicht in eine Wohngruppe, die kann das Jugendamt nicht bei sich im Büro. Ja. Da sind natürlich Bereitschaftspflegefamilien ideal, die dann für eine geraume Zeit einspringen und direkt unterstützen.
Genau. Also die hätten wir dann erstmal zu nennen, dann die klassische Pflegefamilie. Dann gibt es aber da auch nochmal eine Abstufung in Richtung einer, sag ich mal, professionellen Pflegefamilie, die, so sagte man mir dann nochmal, wo die Pflegeeltern nochmal eine besondere pädagogische Qualifikation haben. Und das findet dann seine Zuspitzung dann nochmal in den Erziehungsstellen, wo dann nochmal ganz besondere Schwerpunkte gesetzt werden können. Also zum Beispiel mit Blick auch auf Trauma oder so, also traumatherapeutische Qualifikation und so weiter. Also wo man dann trotzdem dieses Pflegefamilien-Setting hat, aber die Eltern eben nicht nur in Anführungsstrichen Ersatzeltern sind an der Stelle, sondern wirklich auch qualifiziert sind.
Ja, hochqualifiziert. Ich sag mal, auch der Professionalisierungsgrad nimmt natürlich auch zu. Ne? Ich sag mal, Pflegefamilie kann sich einfach ja ein Paar zu entscheiden und dann in Kontakt treten mit den Jugendämtern oder mit den freien Trägern und sich informieren, welche Voraussetzungen dafür bestehen, Pflegefamilie zu werden. Dann gibt's Kurse und Vorbereitungen und es wird geschaut, wie so ein Matching funktioniert. Erziehungsstellen ist natürlich dann schon mal ein wirklich professionell pädagogisches Setting, wo wirklich dann tatsächlich auch in Vollzeit die Pädagogen meistens ja auch tätig werden, ne?
Genau, und der Vollständigkeit halber noch haben wir noch die Verwandtenpflege, die sollten wir nicht vergessen, ja, weil das gibt ja auch immer häufig, das ist ja auch, glaube ich, bei den Jugendämtern auch im Sinne von Kosten sehr interessant, dass dann irgendwie Onkel, Tante, Oma, Opa das Kind dann betreut und es soll wohl auch möglich sein, wurde mir gesagt, dass es auch der erweiterte Bezugspersonenkreis der Familie sein kann, also gute Freunde, Nachbarn sogar, wenn es irgendwie dann ein sehr, sehr gutes Verhältnis gibt. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, so ein Pflegeverhältnis dann irgendwie aufzunehmen. Ich glaube, das war erstmal so der, so zur Systematisierung, so ein kleiner Überblick.
Ne? Ja, und du hast gerade schon auch mal die Kosten angesprochen. Es gibt ja, wenn man eine Pflegefamilie wird oder wenn man in die Pflegschaft übernimmt für ein Kind, dann bekommt man eben Geld. Und das ist der Unterschied zur Adoption. Dort bekommt man kein Geld. Eine Pflegefamilie bekommt nämlich für materielle Aufwendungen 731 Euro im Monat und Kosten für die Erziehung für 420 Euro bis zum vollendeten 6. Lebensjahr. Und das ist eben so gestaffelt. Ab 12 Jahren bekommt man zum Beispiel dann ungefähr 1445 Euro für ein Kind, was dann eben höhere Kosten für die materiellen Aufwendungen beinhaltet.
Das und dann gibt es, glaube ich, nochmal irgendwie Zuschläge, wenn irgendwie ein besonders hoher Erziehungsbedarf da ist oder sowas. Aber das ist schon mal als Richtwert. Es ist natürlich eine Hilfe, die dann günstiger ist als die stationäre Unterbringung, die wir ja in der letzten Folge hatten. Aber man bekommt Geld als Pflegefamilie.
Genau. Und trotzdem finden sich nur wenige Pflegefamilien in Deutschland. Das ist ein großes Problem, dass freie Träger oder die Jugendämter einfach auch keine Pflegefamilien mehr finden. Und das ist eben sehr, sehr, ja, eine Richtung, die sehr traurig ist, weil ich finde, Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern wohnen können, die haben es doch sicherlich schön in so Pflegefamilien.
Aber woran liegt das? Also lass uns gerne mal darüber diskutieren. Was glaubt ihr, woran liegt das, dass das für viele vielleicht nicht so attraktiv ist? Gibt es dann vielleicht doch die Sorge im Vergleich zur, also ist das bei der Adoption, vielleicht ist es für vielen dann schon zu verbindlich und bei dem Pflegekinderwesen dann vielen dann zu unverbindlich, dass sie sagen, ist mir doch ein bisschen zu heikel. Man investiert ja auch was emotional, ne? Dass sie dann sagen, nachher kriselt es irgendwie in der Pubertät und dann scheitert es irgendwie und weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen kann und ob ich das Kind dann auch gut gehen lassen kann, wenn das, weil das ist ja letztendlich, da muss man sich immer wieder klar machen, es ist ein Job. Ne?
Ich habe von Klaus Wolf, der hat gesagt, es ist eine verberuflichte Mutterschaft.
Das ist ein schönes, das ist wirklich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Ne?
Und das finde ich sehr spannend, weil in Pflegeverhältnissen wird vor allem die Frau oder die Mutter halt, das ist sehr klassisch, oft herrschen da sehr klassische Rollenbilder vor. Und die Mutter wird oft als sehr aufopfernd erlebt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer weniger Frauen gibt, die eine verberuflichte Mutter sein wollen und können. Und das hängt bestimmt damit auch zusammen, dass es immer weniger Pflegeverhältnisse gibt, weil die Frauen sich nicht für eine Mutterrolle so aufopfern wollen. Und zudem, zu den Adressatinnen, ist auch das Bild vor allem, da habe ich eine Schweizer Studie von Reimer und van Oort gefunden, die sehr aktuell ist. Da geht es vor allem darum, dass Pflegefamilien werden primär als ländlich situierte westliche und christliche Mittelschichtsfamilien skizziert. Und urbane Familien in Mietwohnungen werden als Pflegefamilien eher kritisch diskutiert. Und immer mehr Menschen leben in Städten, sodass da auch einfach viele Bilder, die wir über Pflegefamilien haben, einfach nochmal überprüft werden müssen. Und vielleicht spricht man da auch gerade nicht die richtige Adressatinnengruppe immer an. So.
Mhm. Ja.
Hast du ein paar Zahlen?
Ja. Natürlich, das könnt ihr euch doch schon denken, oder?
Du bist so gut vorbereitet.
Ich bin heute gut, heute bin ich mal Streber. Ich weiß auch nicht, meistens nicht, aber jetzt habe ich Bock heute irgendwie Streber zu
sein. Gut, hau raus. Sind die jungen Menschen, wenn die in ein Pflegefall?
Genau, im Schnitt war das 2021 ungefähr 7,2 Jahre. Was nochmal, wir erinnern uns nochmal an die 14 Jahre roundabout bei der Heimerziehung, schon ein deutlicher Unterschied ist, ne? Überrascht euch das?
Ich hätte gedacht, dass es noch jünger ist, muss ich sagen, weil ich glaube, ist mein Eindruck, natürlich viele Paare, die als Pflegefamilien ein Kind aufnehmen wollen, natürlich die Tendenz eher haben, wahrscheinlich jüngere Kinder aufnehmen zu wollen, aus unterschiedlichen Gründen. Vielleicht, weil es im Freundeskreis ähnlich alte Kinder gibt oder sie das Gefühl haben, sie können da noch viel mit begleiten und mit prägen oder sowas. Von daher überrascht es mich schon ein bisschen. Ich hätte gedacht, es wäre noch jünger.
Ja, vielleicht denke ich mal, dass die Gewährungspraxen oder die Handlungspraxen in den Jugendämtern ja wahrscheinlich auch so sind, dass man versucht, gerade junge Kinder nochmal sehr viel familienorientierter unterzubringen.
Ja.
Also dadurch kann man es wahrscheinlich ein bisschen erklären, dass man bei Jugendlichen vielleicht sagt, okay, komm, ne, das geht auch in der Wohngruppe vielleicht gut.
Nee.
Ja.
Hast du Zahlen zur Dauer?
Ja, die Dauer fand ich auch spannend. Das ist ja, man muss ja immer aufpassen, ne, weil Zahlen, ne, und so, das ist ja immer nur im Durchschnitt. Aber ich fand, bei der Heimerziehung waren es ja im Durchschnitt, durchschnittliche Dauer der beendeten Hilfen 20,7 Monate und bei der Vollzeitpflege sind es knapp 50, ne?
Wow.
Bisschen um die 49 Monate, also so ungefähr 4 Jahre. Was ich aber auch auf der einen Seite interessant finde im Vergleich zur Heimerziehung, auf der anderen Seite finde ich es auch komisch, weil ich hätte jetzt gedacht, es ist noch länger. Also es würde ja bedeuten, wenn die im Schnitt mit 7,2 Jahren, also wie gesagt, im Schnitt kommen, dann sind die in der Pubertät ja schon wieder weg.
Ich glaube, dass also viele Hilfen von Pflegefamilien werden ja auch in der Pubertät wahrscheinlich beendet. Mhm. Und hast du da auch Zeit?
Nee, dazu habe ich jetzt ausnahmsweise keine genauen Zahlen, aber der Schluss liegt eine Art
Erfahrungswerte.
Ja.
Also wir haben gerade so als Erziehungsbeistand auch viele Pflegefamilien beziehungsweise junge Menschen in Pflegefamilien begleitet und die Pubertät ist da schon so ein neuralgischer Punkt, wo es kritisch werden kann in den Familien, weil die Erwartungen der Pflegeeltern korrelieren mit dem Wunsch der jungen Menschen, vielleicht doch ja, zu gucken, wo komme ich eigentlich her, was macht mich aus, vielleicht auch nochmal Seiten auftauchen bei diesem jungen Menschen, die die Pflegeeltern irritieren. Da kommt es zu Spannungen, zu Dynamiken, wo dann gerne natürlich von den Adoptiv- und Pflegekinderdiensten, die ja sozusagen von Seiten des Jugendamtes die Pflegefamilien begleiten, nochmal der Wunsch nach mehr Unterstützung kommt. Man muss ja sagen, dass auch Pflegefamilien auch über die gesamte Dauer des Pflegeverhältnisses ja auch begleitet werden von dem Jugendamt oder auch von freien Trägern, die da sind. Aber das erlebe ich häufig, dass die Pubertät so ein Punkt ist, wo es wirklich nochmal spannend wird.
Und da sind ja auch, also sowohl von Elternseite als auch Kinderseite nochmal viele Loslösungsprozesse einfach, die da stattfinden. Und das ist, glaube ich, einfach auch eine schwierige Phase. Und wenn dann nochmal diskutiert wird, wo möchte ich eigentlich leben, ist das natürlich total schwierig, weil oft ist es ja so, dass Pflegeeltern ein Kind aufnehmen, vielleicht weil sie einen unerfüllten Kinderwunsch haben, vielleicht weil sie eben die Mutterrolle nochmal anders erleben möchten. Und man hängt natürlich dann auch einfach emotional so drin, das hatten wir gerade auch schon, dass das einfach wahnsinnig spannend und schwierig werden kann, wenn dann nochmal so Aushandlungsprozesse neu angeregt werden und so Loyalitätskonflikte beim Kind auch entstehen zwischen, wo komme ich eigentlich her, wer sind meine Eltern und wer möchte ich eigentlich sein und wie möchte ich bei meinen Pflegeeltern vielleicht verbleiben oder auch nicht.
Eine andere Perspektive, die ich jetzt gerade noch hatte, so eine Erklärung vielleicht, ist, dass gerade auch in dem jugendlichen Alter neben diesen Identitätsfragen vielleicht auch sowas entstehen kann im Herkunftssystem. Jetzt hat sich vielleicht vieles verändert und jetzt können wir vielleicht wieder und jetzt sind die Kinder ja oder Jugendlichen vielleicht auch ein bisschen selbstständiger. Meine Pubertät ist natürlich auch keine einfache Zeit, aber auch das, da habe ich jetzt keine Zahlen zu, aber das könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, dass dann, ne, dann irgendwann vielleicht auch die Umstände sich in gewissen Herkunftssystemen auch so verändert haben, dass man sagen kann, okay, jetzt wenn die Kinder 15, 16 oder so sind, dann können die hier wieder leben und kommen irgendwie klar, so, ne, das war, wäre noch so eine Perspektive, die
ich glaube. Ja, und das ist natürlich auch was, was natürlich, ja, ich sag mal, eine gewisse Brisanz da reinbringt, ne, Pflegeeltern entscheiden sich, ein Kind aufzunehmen, ja, eigentlich vielleicht auch mit der Perspektive, mit diesem Kind zusammenzuleben über längere Zeit, dann kommt die Pubertät, dann kommt vielleicht, besteht auch Kontakt zur Herkunftsfamilie, es gibt ja häufig auch so begleitete Umgangskontakte. Ich habe die auch mal mitbegleitet im Rahmen von einer Erziehungsbeistandschaft und das war schon sehr seltsam, also die Pflegefamilie da zu erleben oder die Pflegemutter, die dabei war, dann die Herkunftseltern, das Kind konnte teilweise gar nicht viel mit denen anfangen, weil die natürlich eine ganze Zeit lang gar nicht da waren oder die Herkunftsfamilie vielleicht diese Kontakte auch nicht regelmäßig gepflegt hat und man sich selten sieht, trotzdem sind es die Eltern, die natürlich, was weiß ich, vielleicht das Kind auch einige Jahre begleitet haben, teilweise das Kind auch mit Geschenken überschütten und das sind sehr, besondere Momente mit einer hohen Brisanz auf allen Seiten. Und dann ist es häufig auch noch so, dass das Jugendamt oder der Pflegekinderdienst, der dabei ist, der natürlich auch noch beobachten muss, dokumentieren muss. Dann sind es familiengerichtliche Verfahren, die da ständig wieder geprüft werden müssen. Bleibt das Kind in der Pflegefamilie? Hat die Herkunftsfamilie ein Recht darauf, dass das Kind da wieder lebt? Was will das Kind eigentlich? Das ist so aufgeladen, dass das schon, ja, also wirklich eine Herausforderung ist, glaube ich.
Ich habe davon gehört, dass es auch Jugendämter gibt, die einfach sagen, keine Besuchskontakte sind gute Besuchskontakte. Was aber einfach
das Herkunftssystem.
Das Herkunftssystem, was ja auch rechtlich keine Lösung ist. Das darf kein Jugendamt entscheiden. Die Eltern haben immer ein Recht. Vielleicht haben sie sogar vielleicht nur die Personensorge oder sowas noch. Das kann ja auch alles noch sein. Und dann ist das Jugendamt verpflichtet, den Eltern oder den leiblichen Eltern das Band, was sie einfach zu ihren Kindern haben, immer wieder zu ermöglichen und dafür Besuchskontakte zu sorgen.
Böse Hypothese, es kostet vielleicht Geld, es muss fachlich begleitet werden, der Pflegekinderdienst muss Zeit dafür haben und das vermitteln, die rechnen ja letztendlich auch nur mit dem Jugendamt ab. Also das ist jetzt so ein ganz, ganz, also vielleicht falsch, aber kam mir gerade so direkt in den Sinn, dass ich gedacht habe, ach ja, so kann man das natürlich auch sehen. Weil man vielleicht auch sagt, naja, nachher bringt das vielleicht noch zu viel Irritation rein und dann endet das irgendwie und dann haben wir das Problem wieder, wo geht das Kind dann hin? Also rein fachlich gesehen, finde ich, ist das natürlich eine Katastrophe, weil egal wie das Herkunftssystem ist, ich denke, die Kinder, junge Menschen haben immer ein Recht darauf, ihre eigene Herkunft, ihre eigene Identität auch, dass die Bande dann nicht gekappt werden, also wenn das für sie nicht schädlich ist, wenn natürlich katastrophal Zustände sind und das ist schwierig, dann kann man darüber natürlich nochmal anders denken.
Zeigt aber natürlich auch die Anforderungen an Pflegefamilien, Also die eigene Haltung, Reflexionsfähigkeit und natürlich auch die Erfordernis der fachlichen Begleitung. Also weil diese Fragen werden ja auftauchen. Ich habe zum Beispiel mal eine Familie begleitet. Da hat man dem Jungen angemerkt, dass er sozusagen aus einer Familie kommt mit Migrationsgeschichte. Und er lebte schon lange in der Familie und stellte dann irgendwie fest, ich sehe irgendwie ganz anders aus als meine Eltern. Und dann kamen so diese ganzen Fragen auf. Wo komme ich denn eigentlich her? Da war kein Kontakt zur Herkunftsfamilie. Da ging das dann nur über sozusagen den Pflegekinderdienst, die Informationen hatten. Die Eltern hatten teilweise auch keine Informationen. Und da war sehr viel, ja, so Biografiearbeit erforderlich. Und ich glaube, das verlangt allen echt viel ab. Und da braucht man echt Fingerspitzengefühl. Wie thematisiere ich das jetzt? Denn das nicht zu thematisieren geht nicht. Welche Erwartungen habe ich als Pflegeeltern eigentlich? Eigentlich will ich das ja gar nicht, dass er oder sie sich so viel damit auseinandersetzt, weil das natürlich auch teilweise traumatische Erfahrungen sind und Geschichten, die das Kind erlebt. Aber das zeigt natürlich nochmal so diese Anforderungen an Pflegeeltern, ne?
Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Gerade mit anderer Herkunfts- und Auslandsadaption ist das ja auch nochmal ein Thema, was wir später noch ansprechen. Haben wir schon beantwortet, wie man jetzt eigentlich Pflegeeltern wird?
Nee, ich glaube nicht.
Ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, das variiert tatsächlich von Ort zu Ort, auch wer als Pflegeeltern in Frage kommt. Das sind teilweise, gibt es auch Städte, wo ja auch Alleinerziehende in Frage kommen. Es gibt andere Orte, die sagen, nee, wir wollen lieber, ich sag mal, klassische Familien haben. In
klassische Familien?
Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ob's
klassisch.
Aber es gibt natürlich schon eine Begleitung. Das heißt, der erste Kontakt wird zum Jugendamt wahrscheinlich sein. Da gibt es dann so Vorbereitungskurse. Es ist also, ich kann jetzt oder nicht
bei freien Träger.
Ja, oder freien Träger auch. Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen entscheiden, ich möchte morgen gerne ein Kind bei mir aufnehmen, sondern das ist
was
ein
Prozess. Beruhigt ist.
Genau, ja, das ist ein Prozess, der natürlich verschiedene Stufen umfasst. Also erstmal die Auseinandersetzung mit diesem Wunsch. Warum möchten wir das eigentlich? Auch die tatsächlich Erwartungen zu klären, also sich darauf vorzubereiten. Dann weiß ich nach so einem, also zumindest da, wo ich tätig bin, gibt es nach so einem Vorbereitungskurs dann so die ersten Besucher in der Familie, wo man erstmal sich das anschaut und so ein paar rechtliche Sachen abklärt. Also was weiß ich, Führungszeugnis, auch nochmal eine eigene Biografiearbeit. Warum entscheiden wir uns dazu, das machen zu wollen? Wenn sich dann so ein Pflegeverhältnis anbahnt, dann gibt es erste begleitete Kontakte und dann wird irgendwann die Entscheidung getroffen. Das kann sich aber auch hinziehen. Und es kann vielleicht auch sein, dass Familien gar nicht in Frage kommen dafür.
Ja, und also das Hinziehen, diese Anbahnung, das ist natürlich, da muss man einfach sehr geduldig sein und das auch mitbringen und das auch auf dem Schirm haben. Und wichtig ist so, was wie, dass man die ausreichend Zeit hat, ein gesichertes Einkommen, vielleicht genügend Wohnraum könnte geprüft werden. Dann ist noch familienentsprechendes Alter immer die Frage so. Also man kann wahrscheinlich nicht im Rentenalter ein Kind zur Pflege aufnehmen. Allerdings gibt es da keine gesetzliche Festlegung. Und wichtig ist nur, dass man laut BGB Paragraf 1741 das 21. Lebensjahr vollendet haben muss.
Also ich finde das Thema Qualifizierung von Pflegeeltern mega spannend. Das können wir jetzt hier an der Stelle gar nicht so intensiv vertiefen. Aber naja, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass dann natürlich auch das Ganze von den Jugendämtern sehr wohlwollend behandelt wird, weil die brauchen natürlich auch Pflegefamilien. Also da finde ich schon nicht verkehrt, auch im Fachdiskurs da auch genau hinzuschauen. Ne? Also was braucht es eigentlich konkret dazu? Aber deswegen gibt es ja auch, hatten wir eingangs ja auch erwähnt, auch diese Abstufung. Ne? Sagen wir mal, es gibt Pflegefamilien, sage ich mal, das Standard-Leitprogramm und dann natürlich auch gewisse Abstufung in der Professionalisierung auch. Und das finde ich auch gut, dass es da auch für gewisse Fallkonstellationen auch Pflegeeltern gibt, die eben nicht nur sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, ich möchte das gerne machen und ich habe ganz viel, wenn wir an die letzte Folge denken, ganz viel Liebe zu verschenken und ganz viel, ja, das ist schön, ne? Darauf ein Eierlikör. genau.
Prost. Prost haben wir noch gar nicht in dieser Folge.
Sondern ich habe auch einen fachlichen Background und ich kann mir auch vorstellen, sag ich mal, komplexere Fallkonstellationen irgendwie mir zuzumuten. Das finde ich schon auch nochmal wichtig da auch.
Aber auch finde ich, da darf jetzt nicht zu kurz kommen. Das haben wir gerade ja bei der Heimerziehung sehr gemacht, dass wir die Fachkräfte, die da arbeiten, einfach mal gewürdigt haben. Und das finde ich, müssen wir auch an dieser Stelle einmal machen. Ja, voll. Wir grüßen alle Pflegeeltern und sind uns sicher, dass ihr einen tollen Job macht. Absolut. So, und wir würden uns freuen, für alle Kinder, die in Deutschland leben. Dass es noch mehr für alle Kinder, die den Bedarf haben, dass es natürlich noch mehr Pflegeeltern geben würde, damit eben alle Kinder einen solchen schönen, also in meiner Fantasie, schönen Ort zum Aufwachsen kriegen.
Wie kriegen wir die Brücke zur Adoption? Weil das finde ich ein spannendes Thema, weil die Frage ist ja, wenn ich jetzt mal von diesen Familien ausgehe, die sagen, gibt es vielleicht auch so die Idealisten, die sagen, ich habe Liebe zu verschenken und ich möchte auch fachlich mich da irgendwie einbringen und kann mir das gut vorstellen, mich da reinzuhängen, gibt es ja vielleicht dann auch die Zielgruppe bei Pflegeeltern, die sagen, okay, wir können vielleicht kein eigenes Kind bekommen oder wir haben eins und möchten jetzt dann eher kein zweites auf einem natürlichen Weg und können uns eher vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen. Was motiviert die zum Beispiel zu sagen, wir lassen uns eher auf so ein Pflegeverhältnis ein und adoptieren das Kind erstmal nicht? Was können so die Hintergründe sein? Weil das frage ich mich häufiger, weil Adoption, ich habe jetzt nochmal in die Zahlen reingeguckt, es gab 2022 3.820 Adoptionen, davon waren knapp 70% durch Stiefeltern. Das heißt, eigentlich in diesen klassischen Patchwork-Familienkonstellationen, neuer Partner, neue Partnerin, Kinder mitgebracht und vielleicht einen guten Kontakt zum herkunftsleiblichen Vater, leibliche Mutter gibt es vielleicht nicht. Und dann wurde gesagt, okay, dann adoptiere ich das Kind als Stiefvater dann oder Stiefmutter. So, das waren die meisten Fälle. Warum? Also ich fand die Zahlen erstaunlich gering. Und die sind auch wohl seit 2010, sagt das Statistische Bundesamt, auf einem konstant niedrigen Niveau. Die waren auf jeden Fall in den vor 2000er, 90er Jahren deutlich höher, fast doppelt so hoch. Also warum ist das so? Will man sich nicht so verbindlich darauf einlassen schon? Oder will man sich das noch offen halten? Oder was können so die Hintergründe sein?
Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich weiß gar nicht, inwieweit es so leicht möglich ist dann überhaupt. Beziehungsweise wer das genau mitentscheidet. Also dass tatsächlich so eine Adoption dann möglich ist bei Pflegefamilien. Das müssen wir vielleicht nochmal recherchieren.
Also das sind ja auf jeden Fall die leiblichen Eltern, die das mitentscheiden müssen.
Genau.
Die erstmal dafür ihre Zustimmung geben können. Und bei Pflegefamilien ist ja immer noch so, da gibt es die Option der Rückführung. Und bei Adoption ist das Kind halt weg. Und das ist ja so ein bisschen, verstößt es ja auch, also ist das ja auch eine Frage, wohin soll man als Pflegekinderdienst raten? Es ist ja auch so, dass immer noch die Rückführung und die leiblichen Eltern eine Rolle spielen sollten. Und deswegen ist Pflegefamilie erstmal das ein bisschen niedrigschwelligere und gesetzlich nicht so festgelegte. Und deswegen gibt es da die niedrigen Zahlen, so kann ich mir das durchaus erklären. Mhm. Und dass es bis zu den 2000ern, wie du gerade sagtest, höhere Zahlen gab, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch mit Auslandsadoption zusammenhing. Früher dachte man ja immer noch viel an diese, ach, wir helfen Kindern in Afrika vielleicht und geben denen ein schönes Zuhause, weil das haben die da nicht. Und dann holen wir die hierher und dann hat man ja erst im Nachgang in den letzten 10 Jahren vielleicht festgestellt, wie viel Handel eigentlich mit diesen Kindern vor Ort getrieben wurde. Und seitdem gibt es ja auch seit 2021 das Haager Adoptionseinkommen. Also es braucht immer eine professionelle Auslandsvermittlungsstelle eines anerkannten Trägers, um eine solche Auslandsadoption durchzuführen. Und auch so ein bisschen diesen weißen Rettergedanken, finde ich, daraus zu kriegen. Und ich glaube, den gab es früher noch. Da wurde nicht so reflektiert darauf zu schauen, wie wollen wir eigentlich Kindern in anderen Ländern helfen.
Es sind auch nur 3%, da habe ich gerade noch was sagen. Auslandszahl, internationale Adoption, 3% ist auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Mhm. War vorher mal noch bei 9%, also interessant.
Ja. Ja, und ich sag mal, bei den Stiefeltern, da können es vielleicht zwei Aspekte sein. Auf der einen Seite sozusagen eine Verbindlichkeit zu schaffen, so, da hat sich jemand gekümmert, mit dem lebt man lange Zeit zusammen, das ist vielleicht der soziale Vater oder die soziale Mutter, dann in Anführungsstrichen.
Und dann auch der rechtliche.
Genau. Und vielleicht auch nochmal so eine Frage von Absicherung, so, ne, also, weil damit natürlich dann auch nochmal andere rechtliche Möglichkeiten einhergehen.
Weil ich da interessant fand, wenn man jetzt nach Alter schaut, sind knapp 55% der adoptierten Kinder unter 3 Jahre zum Zeitpunkt der Adoption. Also findet das ja auch dann relativ früh statt. Ne? Also da sind ja jetzt so alle Adoptionen drin. Da sind jetzt nicht nur die Stiefeltern, weil da sind auch die dabei, die jetzt quasi, die Verwandten kann man quasi fast ausklammern, die sind ganz marginal, aber auch die Nicht-Verwandten, also diese klassischen Eltern, die sagen, okay, wir möchten ein Kind adoptieren. Das wird wahrscheinlich, das wird nicht differenziert, aber das wird wahrscheinlich die große Gruppe sein, die sagen, wir möchten dann aber auch quasi alle Phasen mitbekommen und vielleicht dann auch wirklich ein Kind haben, was unter 3 Jahre ist und nicht vielleicht schon erst in einer was weiß ich, ja, 10 Jahre ist oder in der Pubertät, sondern wir wollen dann wirklich auch mit dem Kind quasi unser Familienleben, so wie wir uns das vorstellen, starten oder so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da dann viele unter drei sind. Ja.
Das wäre aber ja auch nochmal eine Möglichkeit, da nochmal jemanden einzuladen, gerade zu diesem Thema Adoption, um sich da nochmal ein bisschen schlauer zu machen. Können wir mal im Hinterkopf behalten für eine der nächsten Folgen, weil das ja schon nochmal interessant ist. Und also ich da auf jeden Fall auch noch Wissenslücken habe, muss ich sagen. Also wie kommen Adoptionen zustande? Das ist mir nicht komplett klar.
Ja, ist komplex, finde ich auch. Mhm.
Und es ist ja auch, das muss man vielleicht nochmal sagen, es ist nicht im SGB VIII geregelt. Es gibt ein extra Gesetz dafür, wo das alles verankert ist, womit wir uns dann vielleicht einfach nicht so gut auskennen wie mit dem SGB VIII, weil das einfach eher marginal betrachtet wird. Das Adoptionsvermittlungsgesetz heißt es, glaube ich.
Ja.
Und das ist eher so am Rande. Und aber trotzdem lohnt sich da der Blick hin. Und ich finde gerade dieses Thema um Auslandsadoption wahnsinnig spannend. Also
Schnittstelle war jetzt einfach über die Pflege.
Ja, genau. Was vielleicht noch gar nicht vorkam und der auch eine Rolle spielt, ist noch so diese Frage des Vormundes, der natürlich da auch eine Rolle spielt in Pflegefamilien. Das heißt, teilweise ist es ja so, ich kann es jetzt zum Beispiel aus der ambulanten Hilfe, da ist jetzt eine Pflegefamilie, die hat einen jungen Menschen aufgenommen, da kommt es in der Pubertät zu irgendwelchen Schwierigkeiten, es wird eine Erziehungsbeistandschaft eingerichtet, dann sitzen da häufig sehr viele Leute am Tisch. Also da sitzt der Kollege, die Kollegin vom öffentlichen Träger vom Jugendamt, also da Adoptiv- und Pflegekinderdienst, dann sitzt die Fachberatung, die sich mit der Familie trifft, vom freien Träger mit am Tisch und dann auch noch der Vormund. Das heißt, da kommen sehr, sehr viele unterschiedliche Leute zusammen. Das ist ja nicht immer so, dass der Vormund beim Jugendamt liegt, sondern ja häufig auch bei freien Trägern, die dann in wichtige Entscheidungen mit einbezogen werden müssen und die tatsächlich dann ja auch mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben als die Pflegefamilie, die ihre Unterschrift leisten müssen. Und es ist manchmal auch dann ja auch schwierig, an die ranzukommen, wenn man schnell mal was entscheiden muss. Also da sind in diesen Verhältnissen sehr viele Leute beteiligt. Also Herkunftsfamilie, Familiengericht, Vormund, Jugendamt, freie Träger.
Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, dass jetzt auch Pflegeeltern aber Vormund werden können, damit diese Wege einfach auch schneller sind, damit auch weniger Leute einfach beteiligt sind und auch um diese ganzen bürokratischen, das ist ja oft auch alles sehr aufgeblasen bürokratisch, dem kann man so ein bisschen entgegenwirken, indem man quasi ehrenamtliche VormünderInnen bestellt und das können dann eben auch die Pflegeeltern übernehmen. Und das finde ich super, eine super Sache, wenn's denn gut fürs Kind ist.
Macht Sinn, ja. Auf jeden Fall über sowas nachzudenken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir sind da gut am Ende. Ich glaube, wir können es ganz gut rund gemacht jetzt gerade, glaube ich gerade. Ich glaube, dass da noch ein paar Lücken sind bei den rechtlichen Aspekten. Das ist einfach ein komplexes Thema, aber das müssten wir vielleicht nochmal was anderes mit einem Expertinnen nochmal besprechen.
Wir können ja einfach zum Schluss noch ein Eierlikör trinken.
Ja, das ist so die Idee.
Und ich verrate allen. Ja, die habe ich doch immer schon festgeschrieben. Ja, die ist gar, muss ich mir gar nicht überlegen, aber ich trinke auch kurz. Prost. Und zwar war ich gerade bei der Zutat und das ist eine Geheimzutat, die wir euch heute verraten. Weil wir haben ja gesagt, aber bitte mit Sahne und so war ja so ein Ding. Und wir haben gesagt, boah, so viel Fettiges essen wir jetzt nicht. Und ich habe ja auch eben schon mal als es um Erziehungsbeistandschaften ging, darüber erzählt, dass ich über gesunde Ernährung gesprochen habe, auch wenn ich das nicht immer lebe. Aber wir haben einfach einen Teil der Sahne durch Kokosmilch ersetzt.
Als Light-Variante?
Als Light-Variante.
Das ist ja auch Fett,
genau. Nein, das ist natürlich die Light-Variante. Ja. So dass es einfach ein bisschen leichter ist, dieser Eierlikör. Das schmeckt dir natürlich auch immer, wenn ihr den.
Pina Colada.
Ja, das hat so eine, Note, das stimmt.
Aber bisher ist euch noch nicht aufgefallen, genau. Also, ja. Und ich komme auch direkt, auch wenn ich jetzt gerade keine Überleitung finde, zur Abschlussfrage. Und zwar ging es ja immer so ein bisschen um das Band auch zur Herkunftsfamilie. Und ich würde euch mal darüber ins Nachdenken bringen wollen, welche oder wie sehen die Bänder zu unterschiedlichen Leuten aus, die ihr so in den Beziehungen habt? Was sind das für Bänder, die euch verbinden mit Menschen in eurer Umgebung, in eurem nahen Umfeld? Wie sehen diese Bänder eigentlich aus, wenn man die beschreiben müsste?
Oh, das ist richtig deep hier.
Das ist so deep. Also ist es irgendwie, es ist richtig.
Könnt ihr nicht aushalten, ne? Deswegen müsst ihr das jetzt hier.
Deshalb müssen wir jetzt nochmal auf die E-Mail-Adresse verweisen, ja, wo ihr gerne schreiben könnt. info@eierlikör-und-jugendhilfe.de. Eierlikör bitte mit Ö, sonst kommt die E-Mail nicht an. Wir freuen uns über Feedback. Genau, wir freuen uns über Feedback, Themenvorschläge, sonstige Rückmeldungen. Das wäre schön, wenn wir da von euch hören würden.
Ja, gut.
Gut. Einen schönen Tag euch noch.
Einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.